DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Generalstreik in Frankreich, warum so viele Menschen gegen die Rentenreform sind. Börsengang mit Fragezeichen, wie transparent ist der Ölriese Saudi Aramco und Schatzsucher für die Mobilitätswende, wie die deutschen Pläne zum Tiefseebergbau im Pazifik aussehen. Das und mehr erwartet Sie jetzt hier im Wirtschaftspodcast. Die Rentenreform ist das wichtigste Vorhaben in der zweiten Hälfte von Emmanuel Macrons Amtszeit. Unter anderem geht es dem französischen Präsidenten darum, die vielen Sonderrentensysteme abzuschaffen. Dagegen regt sich allerdings heftiger Widerstand in der Bevölkerung. Was sind die Streitpunkte der Reform und wie steht Frankreichs Rentensystem eigentlich im Vergleich zu Deutschland und anderen OECD-Ländern da? Martin Bohne hat die Einzelheiten.
Frankreich ist nicht das schlechteste Land für Rentner. Das sagt eine, die den Überblick hat.
Frankreich ist eines der wenigen Länder in der OECD, in denen es den Rentnern im Lebensstandard besser geht oder gleich gut geht wie der Gesamtbevölkerung.
Monika Quaiser ist Rentenexpertin bei der OECD, der Denkfabrik der Industriestaaten mit Sitz in Paris. Die französischen Renten sind ziemlich hoch, durchschnittlich mehr als 1.600 Euro, das ist deutlich mehr als in Deutschland. Und die Franzosen können früher als andere in den Ruhestand gehen. Nämlich mit 62 Jahren, wenn auch nicht unbedingt mit voller Pension. Zusammen mit einer überdurchschnittlichen Lebenserwartung führt das dazu,
dass französische Frauen die längste Zeit in der Rente haben von allen OECD-Ländern. Aber diese langen Rentendauern müssen natürlich finanziert werden.
Die Franzosen geben mit 14% der Wirtschaftsleistung weitaus mehr für die Renten aus als Deutschland und die meisten anderen OECD-Länder. Und der Beitragssatz liegt bei 28% vom Bruttoeinkommen, fast 10 Prozentpunkte höher als auf der anderen Seite des Rheins. Aber die OECD-Rentenexpertin Monika Quaiser erkennt noch aus einem anderen Grund Reformbedarf in Frankreich.
Weil das derzeitige System extrem unübersichtlich ist. Es gibt vielzählige Unterschiede und das führt auch zu einer Situation, dass es sehr chaotisch ist, selbst für den Einzelnen überhaupt zu verstehen, was seine zukünftigen Rentenansprüche sind.
In Frankreich gibt es neben dem allgemeinen Regime für die Beschäftigten in der Privatwirtschaft noch rund 40 weitere Rentenkassen für bestimmte Berufsgruppen. Etliche dieser Sondersysteme bieten überaus großzügige Konditionen. So können Lokführer der staatlichen Bahngesellschaft oder Busfahrer der Pariser Nahverkehrsbetriebe sich schon mit Anfang bis Mitte 50 zur Ruhe setzen. Diesen Wildwuchs an Privilegien und Sonderrechten zu beseitigen, das ist das Hauptziel der von der Regierung beabsichtigten Rentenreform. Die 42 bestehenden Systeme ersetzen, so Premierminister Edouard Philippe in der vergangenen Woche, und zwar durch ein einheitliches System für alle Franzosen, in dem für alle die gleichen Regeln gelten. Die Regierung will ein Punktesystem einführen. Jeder Euro, der in die Rentenkasse eingezahlt wird, soll die gleichen Anrechte im Alter bringen. Am gesetzlichen Renteneintrittsalter von 62 Jahren will die Regierung nicht rütteln. Aber sie stimmt die Franzosen darauf ein, dass sie länger arbeiten müssen, um eine Pension ohne Abschläge zu erhalten. Wir wissen, dass wir Schritt für Schritt länger arbeiten müssen, um das Gleichgewicht des künftigen Rentensystems zu sichern und das gegenwärtige System wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das kommt bei vielen Franzosen gar nicht gut an. Sie argwöhnen, dass sie nicht nur länger arbeiten müssen, sondern dass die Regierung über das Punktesystem die Altersbezüge kappen will. Wir werden das einheitliche Punktesystem verhindern, kündigt der Generalsekretär der Gewerkschaft Force Ouvrière, Yves Verrier, an. Das führt zu zahlreichen Risiken für die Rentenbezüge und für das Alter, ab dem wir in Ruhestand gehen können. Force Ouvrière hat daher, wie viele andere Gewerkschaften, zu massiven Streiks und Protesten aufgerufen. Rentenexpertin Monika Quaiser findet die Harmonisierung der Rentensysteme im Prinzip gut. Aber sie kann die Aufregung der Franzosen auch nachvollziehen. Zumal viele Einzelheiten der Reform noch gar nicht bekannt sind.
Insofern besteht im Moment gerade ein etwas diffuses Gefühl darüber, dass es doch recht viele Verlierer geben könnte. Und wie immer in so einer Situation fühlen sich die Leute extrem verunsichert und insofern ist es besser, dagegen zu sein.
Und in der Tat, allen Umfragen zufolge hält eine deutliche Mehrheit der Franzosen von bis zu 70% die Protestbewegung gegen die Reform für gerechtfertigt. Allen Erklärungen der Regierenden zum Trotz. Präsident Macron versichert immer wieder, dass der Lebensstandard der Rentner nicht angetastet werde.
Niveau de vie des retraités, il doit pas être dégradé.
Alle schon erworbenen Rentenanrechte würden zu 100% garantiert. Und Premierminister Philipp zeigt sich bereit, den Profiteuren der Sondersysteme durch längere Übergangsfristen entgegenzukommen.
Je ne crois pas qu'une transition immédiate et brutale soit acceptable et légitime.
Ich glaube nicht, dass ein sofortiger und brutaler Wechsel der Systeme akzeptabel und legitim ist. Noch vor Weihnachten will Premierminister Philipp einen genauen Plan für die Rentenreform vorlegen.
Martin Bohne war das aus Paris. Pläne für einen Börsengang des Ölkonzerns Saudi Aramco gab es schon lange. Sie wurden aber immer wieder verschoben. Nun macht Mohammed bin Salman al-Saud, Kronprinz, Verteidigungsminister und Vizepremier Saudi-Arabiens, mächtig Druck. Er will das Königreich unabhängiger machen von den Öleinnahmen. Transparent sind aber weder das Unternehmen noch der Börsengang. Und notiert werden die Papiere künftig an der saudi-arabischen Börse, wo ganz andere Rahmenbedingungen gelten als in Europa oder den USA. Ulla Herrmann berichtet.
Saudi Aramco, der größte Ölkonzern der Welt, wagt sich an die Börse. Saudi-Arabien will sich mit dem Börsengang unabhängiger vom Öl machen und die Einnahmen aus dem Börsengang in andere Industriezweige stecken. Doch es ist vor allem ein Heimspiel. Denn Aramco-Aktien werden nicht in den USA oder an anderen internationalen Börsenplätzen wie in London vermarktet, sondern nur in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad. Chris Oliver Schickentanz von der Commerzbank.
Dementsprechend ist die Aussicht, dass europäische Investoren beim Börsengang Stücke zugeteilt bekommen, gering. Der Privatanleger in Europa hat noch weniger Chancen, an Stücke ranzukommen. Wenn nicht mal der institutionelle, der Profianleger bedacht wird, dann ist eines klar, der Kleinanleger wird keine Stücke bei dieser Neuemission bekommen.
Dass sich der Verkauf nur auf die Region beschränkt, muss jedoch kein Nachteil sein. Der Börsengang von Aramco gilt als undurchsichtig, wirft mehr Fragen als Antworten auf. Weil Saudi Aramco Aktien regional vermarktet, hat es der Ölgigant nicht nötig, internationale Börsenregeln zu beachten. An wen zum Beispiel sollen sich daher ausländische Investoren wenden, wenn sie Konflikte mit dem Management des königlichen Staatskonzerns Aramco haben? Henrik Leber von der Fondsgesellschaft Akatis.
Wenn ich mich beschweren möchte, in den USA weiß ich, an welches Gericht ich mich wende. In Russland weiß ich, dass ich wahrscheinlich im Gefängnis lande. Und in Saudi-Arabien werde ich zersägt, wenn ich in die Botschaft marschiere.
Zwar sind die Geschäftszahlen von Aramco beeindruckend. Im vergangenen Jahr verdiente der saudi-arabische Ölkonzern rund 111 Milliarden US-Dollar. Damit lag der Gewinn rund ein Drittel höher als die Gewinne der Rivalen Exxon, Shell, BP, Chevron und Total zusammen. Doch es fehlt an Transparenz. Andreas Lipko bei der Comdirect Bank.
Man weiß halt nicht, wie viel es wirklich sein könnte, vor allen Dingen wie hoch dann eben auch die Gewinnmarge ist, weil man hier immer wieder auch versucht hat, sozusagen diese Schlüsselinformationen zurückzuhalten und weil der Investor an sich auch hier kein Auskunftsrecht hat und er sozusagen damit leben muss, dass er das bekommt, was ihm dann eben auch gegeben wird.
Zudem ist es angesichts der Klimadebatte ein schlechter Zeitpunkt, mit Öl an die Börse zu gehen, findet Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler.
In einer Zeit, wo es doch eine gewisse Abkehr gibt, auch vom Öl, zumindest mal in vielen Industrien, versucht man Öl ja nach und nach zu ersetzen und fossile Brennstoffe zu ersetzen, kommt Aramco, würde ich sagen, einige Jahre zu spät.
Ähnlich sieht es Händler Stefan Schaffetter.
Öl, das ist Gas, das ist Kohle. Ich glaube, das hat keine Zukunft.
Hinzu kommt, die Ölpreise sind niedrig, haben den Gewinn des saudi-arabischen Ölriesen absacken lassen. So ist es zwar ein Börsengang der Superlative, dennoch, die Begeisterung internationaler Investoren über das Börsendebüt des königlichen Staatsunternehmens bleibt eher gedämpft.
Ulla Herrmann berichtete. Wir haben es gerade gehört, die Saudis haben enorme Ölreserven, von denen sie noch lange leben könnten. Und trotzdem denken sie an die Zeit nach dem Öl, genau wie Norwegen und andere Förderländer. Experten sind sich aber einig, dass das völlige Aus für das schwarze Gold noch lange nicht gekommen ist. Aus Frankfurt, Viktor Goitka.
Klappe auf, Zapfhahn rein und dann gurgelt das Benzin. Für viele Deutsche ist das ein festes Ritual, doch Brennstoffe auf Ölbasis, die geraten in Verruf. Wie lange wir also noch Öl und Benzin nutzen, Diese Frankfurter haben da eine klare Meinung.
Der Anteil mag vielleicht zurückgehen, aber man wird noch Jahrzehnte Tankstellen hier haben, wo Benzin verkauft wird.
Also ich denke, wir werden immer Öl brauchen in irgendeiner Form.
Ich fahre keine Autos, so gesehen, keine Ahnung.
Und dann gibt es die ganzen Oldtimer, die brauchen Benzin. Also das wird nicht in Gänze verschwinden.
Das Ende des Ölzeitalters, für sie ist es also noch Jahre hin. Auch wenn sich viele Klimademonstranten wünschen, dass die Ölquellen lieber heute als morgen versiegen. Doch, dass das Öl bald knapp wird, das ist unwahrscheinlich, sagt Energieexperte Andreas Goldtau von der Uni Erfurt.
Was sich mittlerweile ergeben hat, sind große technologische Fortschritte beim Angebot, unter anderem durch die sogenannte Fracking-Technologie, mit der man unter hohem Druck und aus großen Tiefen Erdöl und Erdgas herauspresst. Das hat große neue Reservoire erschlossen. Damit ist das sogenannte Peak Oil auf der Angebotsseite weit in die Zukunft gerückt.
Peak Oil, das Ende des Öls. Es dürfte nicht an leeren Reserven liegen. Viele am Ölmarkt glauben inzwischen, etwas ganz anderes wird dem Rohstoff zum Verhängnis. Dass die Kunden es einfach nicht mehr wollen, sagt Ölexperte Thomas Benedix von der Fondsgesellschaft Union Investment.
Wie das passieren wird, ist, dass an irgendeinem Punkt der Ausstoß von CO2 so stark besteuert werden wird, dass ja der Verbrauch von fossilen Brennstoffen dann nicht mehr attraktiv ist, wirtschaftlich, und dass deswegen die Nachfrage zurückgehen wird.
Auch die Internationale Energieagentur glaubt das. Trotz seiner wachsenden Erdbevölkerung dürfte der weltweite Öldurst ab den 2030er Jahren stagnieren. Die Frage ist nur, wie weit drängen andere Technologien, andere Energien, andere Stoffe das Öl zurück? Energieexperte Andreas Goldtau.
In keinem der Szenarien, die wir uns ansehen, geht die Ölnachfrage auf null zurück. Die Frage ist hier, was für Öl ist das? Ist das Öl, das weiterhin kohlenstoffintensiv ist, oder ist es Öl, das es eben nicht ist?
Denn Öl ist nicht gleich Öl. Wie klimaschädlich das schwarze Gold ist, das hängt auch davon ab, wie die Konzerne es verarbeiten. Manche Ölmultis bemühen sich schon heute, sagt der Experte.
Das heißt also, in dem Moment, in dem es gefördert ist, versucht man es von den Dingen zu befreien, die letzten Endes durch die Verbrennung Verschmutzung erzeugen und auch das Klima belasten. Das wiederum heißt natürlich, dass man Abscheidungsprozesse hat, die dann ebenfalls als Kosten sich niederschlagen. Aber das Endprodukt ist dann eben ein Ölprodukt, das selbst unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten durchaus am Markt bestehen kann.
Ein schnelles Ende für das Öl ist also unwahrscheinlich, auch weil zum Beispiel die Chemieindustrie in vielen Produkten kaum darauf verzichten kann, wie zum Beispiel beim Plastik. Wie bei Autos einfach auf E-Batterien statt Benzin setzen, das geht in der Chemie nicht so einfach. Auch bei den Autos dürfte es die gute alte Zapfsäule noch lange geben, sagt Ölexperte Thomas Benedix.
Benzin- und Dieseltankstellen, da werden wir noch über die nächsten sicherlich 25 bis 30 Jahre wahrscheinlich eine Nachfrage haben, werden uns die Tankstellen noch lange erhalten bleiben.
Viktor Goldkar berichtete aus Frankfurt. Gerade hat Deutschland beschlossen, die E-Mobilität verstärkt voranzubringen. Der Rohstoffbedarf dafür ist aber gigantisch und die bisherigen Quellen für Kobalt, Lithium, Kupfer oder Nickel sind alles andere als sicher für die beteiligten deutschen Unternehmen und für die Menschen in den Abbauländern, die oft unter unwürdigen Bedingungen die kostbaren Metalle aus der Erde holen müssen. Und da kommt die Bundesanstalt für Rohstoffe und Geowissenschaften ins Spiel. Elisabeth Weidt.
Im Labor der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover. Nichts deutet darauf hin, dass hier gerade der umstrittene Schatz eines neuen Zeitalters analysiert wird. Weder die Glasvitrinen im Foyer mit Nickelin aus Richelsdorf und Pyrolusit aus Peine, noch die Zettelkästen in der Bibliothek. Das Gerät für die Schatzanalyse sieht aus wie eine überdimensionale Küchenmaschine und wird im Haus liebevoll Pulverisette genannt. Eine Kugelmühle.
Jetzt ist Sediment drin. Ne? Man kann Sediment nehmen oder auch eine Manganknolle zum Zerstoßen.
Die Manganknollen hat der Geologe Carsten Rühlemann selbst aus 4000 Meter Tiefe geholt. Eine davon liegt auf dem Fensterbrett. Sie ist so groß wie ein Handball und sieht aus wie ein schwarzer Blumenkohl ohne Blätter. Ihr Inhalt aber ist umso ansprechender. Die für die Mobilitätswende dringend benötigten Rohstoffe Kupfer, Kobalt und Nickel. Alles aus dem deutschen Lizenzgebiet im Pazifik. Bisher ist Deutschland als einer der weltweit größten Rohstoffimporteure abhängig von zweifelhaften Partnern im Ausland. Und so war Carsten Rühlemann auf Expeditionsreise unterwegs mit der Sonne, dem deutschen Forschungsschiff.
Es sind durchaus hohe Vorkommen an Manganknollen. Man sagt so, ab 10 Kilogramm pro Quadratmeter würde sich ein Abbau lohnen. Wir sind weit drüber und sind da sehr zufrieden. Also diese 4000 Quadratkilometer, die würden für 20 bis 25 Jahre Tiefseebergbau reichen, wenn ein Unternehmen Abbau betreibt mit einem Manganknollenkollektor.
Die Freude über die Funde teilen nicht alle. Michael Rekord zum Beispiel. Er ist Rohstoffexperte bei der Nichtregierungsorganisation PowerShift, berät Politiker und Organisationen in Rohstofffragen. Tiefseebergbau sieht er nicht als Alternative zum Bergbau an Land, so wie einige der betroffenen Länder im Pazifik selbst.
Wir sagen einfach, das ist eine unerforschte Technologie. Wir waren schon Versuchskaninchen beim Atomwaffenabwurf und sind jetzt sozusagen bei der nächsten sogenannten Zukunftstechnologie halt die nächsten Versuchskaninchen. Und dann ist das ganz große Problem, die ganzen Sauereien am Landbergbau, Umweltzerstörung, Menschenrechtsverletzungen werden von kritischen Journalistinnen und Journalisten, von lokaler Bevölkerung und von der Zivilgesellschaft aufgedeckt. Und in der Tiefsee, wenn da was schief geht, wird man es erstmal nicht erfahren, sondern erst, wenn es ein Riesenproblem gibt.
Carsten Rühlemann von der Bundesanstalt BGR sieht aktuell kein Riesenproblem. Die Folgen für die Umwelt seien zwar noch nicht abschließend erforscht, aber durchaus abschätzbar. Er rät zum Tiefseebergbau, besonders wegen des Kobalts in den Knollen. Michael Rekord ist nicht überzeugt.
Wir wissen über die Tiefsee weniger als über den Mond. Das heißt, wenn ich ein Feld habe von Tausenden von diesen Manganknollen, muss ich irgendwann entscheiden, welche Arten lösche ich aus. Ohne zu wissen, inwieweit diese vielleicht der Startpunkt von der Nahrungskette sind, die bis zum Delfin oder bis zum Thunfisch oder woanders hinreichen und somit sogar auch noch den Menschen betreffen.
Doch was wäre die Alternative? Auch in Zukunft werden wir auf Rohstoffe angewiesen sein. In naher Zukunft für Akkus und Batterien, besonders auf Lithium und Kobalt. Bei letzterem gibt es kaum ein Vorbeikommen an der Demokratischen Republik Kongo, einer der rohstoffreichsten und gleichzeitig korruptesten Staaten der Welt. Auch hier ist die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe tätig, gleich an 5 Standorten. Ihr Auftrag hier? Transparenz in den Lieferketten. Denn über den Kongo, das ehemalige Herz der Finsternis, weiß man mittlerweile mehr als über die Tiefsee.
Besuch bei den Schatzsuchern für die Mobilitätswende. Das war eine Reportage von Elisabeth Weidt. Und damit geht dieser Podcast zu Ende. Jonas Josten in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.